Ja, okay, dann können wir doch mal loslegen.
Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Ganz herzlich willkommen hier bei Plus 1. Mir gegenüber sitzt eine Person, deren alltägliche und selbstgewählte Aufgabe es ist, andere gut aussehen zu lassen. Herzlich willkommen, Marlene Harster.
Hallo.
Würdest du sagen, es ist deine Aufgabe, andere gut aussehen zu lassen, tatsächlich?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn nicht ich wäre, dann.
Ich wollte diese Frage doch schon noch klären, weil du bist Friseurin. Und zwar bist du eine ganz besondere Friseurin. Du hast keinen Salon, in dem man dich treffen kann, sondern du kommst zu den Leuten, zum Beispiel zu mir, mit dem Rad vorbei. Großes Lastenrad, da ist eigentlich alles drin. Und wenn ich mir das so vorstelle, deinen Tag, dann bist du quasi über den Tag verteilt ständig in einer anderen Welt unterwegs, ständig in einer anderen Wohnung.
Genau, so schaut's aus.
Und Berlin hat ja mehr Fläche als New York, da könnte man sich auch ganz schön kaputt machen bei. Hast du da irgendeine Begrenzung oder hast du deine Kundschaft über die ganze Stadt verteilt?
Ich mache alle Leute innerhalb vom S-Bahn-Ring.
Berliner wissen jetzt, was gemeint ist, und Berlin-Besucher glaube ich aber auch.
Ja, der ist recht groß, muss ich sagen. Das habe ich am Anfang so beschlossen. Jetzt im Nachhinein ist es eigentlich mir meistens zu viel Radlerei und zu weit. Und ja, deswegen grenze ich schon jetzt so ein bisschen die Leute ein, so die in den Stadtbezirken um mich rum wohnen.
Dazu muss man sagen, ich bin jetzt von Neukölln nach Prenzlauer Berg gezogen, ja, und habe schon ein paar sehr, sehr boshafte Nachrichten von dir bekommen und Schwierigkeiten gehabt, einen Termin zu finden. Du bist selber auch nicht aus der großen Stadt gekommen, sondern du kommst eigentlich aus Essing, das ist in Niederbayern, im Altmühltal. Mhm. Und ich habe mir das mal angeguckt jetzt in der Vorbereitung zur Sendung. Wir haben ja da manchmal auch schon drüber gesprochen, aber das ist wunderschön. Das ist ein wunderschöner Fluss. Das Örtchen liegt mit mittelalterlichem Flair zwischen Fels und Fluss eben genau. Und es ist auch ein Naturpark. Hast du ganz besondere Erinnerungen an diese Kindheit? Die stelle ich mir irgendwie vor wie bei Heidi, mehr oder weniger.
Ja, es hört sich erstmal schön an. Es fahren auch viele Leute zum Urlaub machen dorthin. Für mich war es in der Kindheit natürlich erstmal sehr schön, weil sehr behütet. Man ist als Kind den ganzen Tag draußen unterwegs, alleine, spielt im Wald, hat die ganzen Vorsätze, was die Natur so bringt. Aber so ab 13 wurde es dann echt ganz schön uncool.
Du bist dann auch in Bewegung gekommen, du bist nach Regensburg gegangen, du warst in Wien und dann später halt auch irgendwann in Berlin gelandet. Und du hattest vielleicht auch etwas an dir, was im dörflichen Bayern in den 90er Jahren jetzt nicht so unbedingt alltäglich war. Du warst Punk. Ich weiß nicht genau, auf welchem Level hattest du damals schon Tattoos? Nietengürtel war da, gefärbte Haare nehme ich an auch.
Nee, Tattoos noch nicht. Also angefangen hat es mit dem Piercing natürlich. Für die Tattoos war ich dann doch noch zu jung. Aber bunte Haare, Nietengürtel, kaputte Jeans, was alles halt so dazugehört.
Und war das so, wenn man da jetzt irgendwie auf dem Dorf in die Bäckerei reinkam mit dem fröhlichen Grüß Gott als Punk, kein Problem? Oder ist das schon, bist du da schon auch angeeckt und aufgefallen?
Ich selber bin eigentlich gar nicht so angeeckt und aufgefallen, weil die kannten mich ja von klein auf. Unsere ganze Familie war eher nicht so wirklich ganz normal für das Dorf. Also wir waren schon die Zugereisten, also ich nicht. Ich bin von klein auf dort groß geworden, aber meine Mutter war zugereist, die ist aus Österreich. Mhm. Und die war schon sehr speziell. Deswegen hatten wir schon so ein bisschen unseren Ruf weg. Nicht in schlecht, aber in interessant vielleicht.
Okay, die Interessanten aus dem Dorf.
Genau.
Und das war auch was du ein bisschen genossen hast?
Also ich hatte da ganz normal meine Freundschaften, habe das gemacht, was alle Jugendlichen in kleinen Dörfern tun. Sich verstecken und rauchen.
Tun die das, ja?
Ja.
Und irgendwann hast du aber den Weg hier in die große Stadt gesucht. Und soweit ich das weiß, genießt du auch jetzt diese Größe sehr und die auch ein bisschen Anonymität.
Die finde ich ganz großartig, ja.
Und mich würde sehr interessieren, wie du diese Anonymität ein Stück weit aufbrichst, indem du einfach die Leute tatsächlich bei deinem Beruf täglich zu Hause besuchst und doch auf verschiedenen Ebenen relativ nahe kommst. Und mindestens eine andere Sache müssen wir hier auch noch im Laufe dieser Plus 1 klären, nämlich du hast eine Familie und du tust aber etwas, was, glaube ich, in vielen Familien nicht so verbreitet ist. Du sagst regelmäßig, ciao, ich bin mal weg und nimmst dir eine ordentliche Auszeit. Sehr schön, dass du hier bist. Wir über all das werden wir hoffentlich gleich reden.
Danke.
Die meiste Zeit ist sie unterwegs bei ihren Kundinnen und Kunden zu Hause und dabei ist sie so beliebt, dass sie schon auf Wochen und manchmal habe ich das Gefühl eigentlich auch komplett ausgebucht ist. Zumindest mit einem Buch voller Stammkundinnen. Marlene Harster ist heute hier zu Gast bei Plus 1. Bei deinen Kundinnen und Kunden, da geht es ja eigentlich nur um so einen Haarschnitt. Aber das kann, glaube ich, auch manchmal eine ganz schön emotionale Kiste werden. Wenn ich mich zum Beispiel an meinen allerersten Haarschnitt als Teenager erinnere, da hat die Kollegin wirklich sehr, sehr kurz das umgesetzt. Und ich war eigentlich, ich zitterte innerlich und war in diesem Salon zum ersten Mal und bin dann mit wankenden Knien da rausgegangen. Und ich stelle mir vor, du hast ja wirklich dann, also quasi jede Stunde jemanden anderes. Kommt das nicht häufiger vor, dass jemand da mit wackeligen Knien den Stuhl verlässt?
Meine Kunden, die kenne ich ja schon seit 10 bis 15 Jahren. Also da zittert hoffentlich keiner mehr. Ganz interessant, weil du das sagst, mit den, als du beim ersten Mal beim Friseur warst mit den Teenagern. Meine Teenager zittern eigentlich auch nicht, weil die kennen mich nämlich auch schon, seitdem sie nämlich klein sind. Also das ist ganz schön. Ich kenne von meinen Kunden die Kinder als Babys, habe ich da schon im Arm gehalten und jetzt sind sie größer als ich. Und jetzt erzählen die mir auf einmal ihre Teenager-Geschichten.
Ja, und jetzt sitzen die aber dir gegenüber und sagen, mach mir mal Billie Eilish. Und auf einmal stellen die fest, Billie Eilish sieht bei denen gar nicht so gut aus, wie Billie Eilish bei sich aussieht.
Ja.
Ja, und was ist dann?
Ja, aber das sind Sachen, die müssen Teenager einfach durchmachen.
Sagst du so locker.
Das ist, also es gibt Grenzen. Ich mache nicht alles. Also letztes Mal war ein junges Mädchen mit langen blonden Haaren, wollte kurze schwarze Haare. Dann ist ganz klar, ich sage, also schwarz mache ich nicht. Also ich färbe einfach die Haare nicht schwarz. Das muss ich selber machen. Also ich finde, Teenager müssen auch manche Dinge selber machen. Und genau das ist es, Haare schwarz färben. Weil es schaut wirklich schrecklich aus.
Du hast dann sozusagen aus stilistischen Gründen, ja. Machst du da einfach nicht mit.
Ja.
Ich gestehe dir ja gerne zu, dass du deine Kundinnen schon ganz gut kennst über die Jahre. Aber gibt es nicht auch mal sowas wie einfach schiefgelaufene Kommunikation? Ich fühle mich ja schon manchmal, wenn ich jetzt denke, ich habe eine Vision, ich möchte das und das erreichen, dann dir das, also das erstmal rauszufinden, das ist eine Herausforderung. Mhm. Dann dir das auch noch zu kommunizieren, dann musst du es ja auch noch mal verstehen.
Ja.
Und dann muss es am Ende sogar auch noch gut aussehen. Mhm. Auf dem Weg kann auch viel schiefgehen.
Theoretisch ja, aber man lernt es über die Jahre, die Leute richtig zu verstehen.
Ah ja.
Ich meine, du wolltest auch mal einen Fokuhila haben und ich habe dich verstanden und wusste, es ist interessant.
Es ist eine Phase. Wir haben es ja dann abgebrochen. Es ist eine Phase,
genau, wir haben es abgebrochen. Aber ich habe es zum Teil ja auch ein bisschen mitgemacht. Also natürlich übertrage ich nicht meinen Geschmack auf die anderen. Also, aber ich kann ja trotzdem nicht was machen, was hässlich ist. Mhm.
Also nicht, dass ich die Erfahrung bei dir jemals gemacht hätte, aber ich gehe einfach von so einer statistischen Wahrscheinlichkeit aus, dass man sich auch mal verhaut.
Also man kann auf jeden Fall aneinander vorbeireden. Und es ist bestimmt auch früher schon mal passiert. Ich meine, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und es ist bestimmt schon mal vorgekommen, aber ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute es dann einfach nicht sagen, weil sie sich nicht trauen, sondern sie kommen halt dann in der Regel einfach nicht mehr wieder zu einem. Mhm. Besser wäre es eigentlich, wenn man es sagen würde, dann lässt sich darauf auch was aufbauen. Man könnte weiterhin zusammenarbeiten eigentlich, aber es ist anscheinend irgendwie eine unangenehme Sache, das dann zu sagen.
Und du bist auch da bei der Ehrlichkeit, wenn es darum geht, irgendwie so die Grundvoraussetzungen zu klären. Also du würdest jetzt zum Beispiel, glaube ich, einem Kunden auch sagen, so, wir können diesen Haarschnitt nicht machen. Sie haben nicht die Haare von Matthias Schweighöfer. Sie haben eher keine Haare und dann brichst du sozusagen so Experimente im Vorfeld ab.
Genau, also ich umschreibe es einfach nicht, warum was nicht geht.
Und dass du überhaupt auf dieses Fahrrad gekommen bist und dass man dich nicht im Salon trifft, das hat damit zu tun, dass du ein Kind bekommen hast.
Ja, ich hab ein Kind bekommen, eine Tochter. Und nach der einjährigen Pause wollte ich eigentlich wieder zum Arbeiten anfangen.
Du warst vorher in einem Salon fest angestellt.
Ich war vorher im Salon, genau. Das hat aber dann nicht so ganz funktioniert, einfach von den Arbeitszeiten her, von den Vorstellungen, wie man arbeiten sollte. Man muss schon ganz klar sagen, nachmittags sind einfach die umsatzstärksten Tage. Das wollte mein damaliger Chef natürlich auch. Und das hat einfach nicht mit meinen Zeiten funktioniert. Also sprich mit Kindergarten und so. Mhm. Und dann musste einfach eine neue Idee her. Und dann habe ich erstmal noch nicht so wirklich viel nachgedacht und habe erstmal die Meisterschule gemacht, weil die muss man machen, um selbstständig zu sein. Ja, und dann habe ich erstmal die gemacht und dann war ich fertig und wusste, ich muss mich jetzt selbstständig machen. Aber wie?
Ach, das war dir währenddessen noch gar nicht so klar?
Nee, das war mir noch nicht so ganz klar. Also mir war klar, einen Laden zu machen ist irgendwie auch schwierig, weil ich kann den ja nicht nachmittags zumachen. Ja, aber so im Laufe der Zeit kam dann die Idee, letztendlich das dann mobil zu machen, war aber auch erstmal noch der Gedanke, dass ich das mit dem Auto mache, so ganz normal, wie das halt alle mobilen Friseure so machen.
Naja, es gibt ja schon auch irgendwie Presseartikel über dich und du warst in Fernsehsendungen, weil einfach die Frau mit dem lila Lastenbike da, die durch die Gegend flitzt, das ist ja schon auch ein Alleinstellungsmerkmal und eigentlich auch cleveres Marketing.
Schon, aber es liegt jetzt nicht am mobilen Friseur sein, sondern es liegt eher am Fahrrad.
Okay.
Das war dann eben die nächste Idee. Ich muss ja auch irgendwie Werbung machen und wusste mit dem Auto und Werbung, das funktioniert nicht so wahnsinnig gut, weil wer schaut schon auf Autowerbungen? Mhm. Also ich zumindest nicht. Und wenn da hinten eine Schere draufgeklebt ist mit ich bin der Schnippschnapp-Friseur, fand ich jetzt auch nicht so spannend. Und dann kam eigentlich die Idee des Lastenrad von Freunden von mir.
Ja, das ist
Autoersatz
normal.
Ist ja auch...
Damals, das war glaube ich 2000, wir haben uns glaube ich 2005 etwa kennengelernt. Ja. 2012 hast du dann dieses Lastenrad gehabt, genau. Hast gesagt, also Utz, pass auf, wie zu vielen anderen Kunden, wenn du willst, jetzt komme ich zu dir nach Hause. Ich fand es erst ein bisschen schräg, weil man dann ja irgendwie, also wo ist der Salon, wo ist das Studio, wo wasche ich mir die Haare, wer macht nachher die Haare vom Boden weg? Die Antwort, also alles mache ich.
Genau.
aber trotzdem ist es ja schön sozusagen, dass man nicht auf die Straße rennen muss dafür. Trotzdem sagst du, Friseurin sein heißt viel arbeiten und wenig verdienen eigentlich. Egal, in welchem Modus man das macht.
Ja, das war irgendwie schon immer so. Ich hoffe, es wird sich irgendwann mal ändern.
Aber machst du es trotzdem gerne oder liegt dir das auch ein bisschen auf dem Magen, wenn du das Gefühl hast, so, du musst dich da so ranhängen?
Ich glaube, jeder Friseur oder jede Friseurin macht tatsächlich den Beruf ja nicht, um wahnsinnig viel Geld zu verdienen, sondern da muss schon eine gewisse Leidenschaft mit dabei sein. Also ohne funktioniert es nicht.
Wo liegt bei dir da genau die Leidenschaft? Ist es, wie ich am Anfang gesagt habe, Menschen gut aussehen zu lassen? Oder ist es auch vielleicht, dass du diesen Kontakt mit den Menschen schätzt?
Naja doch, ich meine, man hat den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Ist ja an sich eigentlich was ganz Schönes. Ne? Manchmal mehr, manchmal weniger.
Weißt du was, Marlene? An dieser Stelle machen wir mal einen Cliffhanger. und verweisen darauf, dass dieses Gespräch noch weitergehen wird. Marlene Haaster hier zu Gast bei Plus Eins. Marlene, in jeder Plus Eins mit Lieblingsgast stellen wir uns hier brennende Fragen zum Leben und zwar in dieser Rubrik.
Plus Eins. Die Antwort.
Und die heutige Frage ist in der Vorbereitung dieser Ausgabe zwischen uns beiden einfach so entstanden, möchte ich sagen. Und zwar habe ich dich gefragt per SMS, Marlene, wollen wir mal über diese ganze Geschichte mal reden? Soll ich dich mal anrufen? Und da kam von dir per SMS zurück, ich glaube es war, ich hasse telefonieren und wenig später, es sei denn, es muss sein. Und das ist heute unsere Frage, muss man heute überhaupt noch telefonieren und wenn ja, wann? Und wir freuen uns sehr, dass die Soziologin und Freundschaftsforscherin Julia Hamann das mit dem Telefonieren zumindest in dieser Sekunde anders sieht, als du privat vielleicht, Marlene, und jetzt mit uns hier in der Leitung hängt. Hallo.
Hallo.
Vorneweg, es gibt sicherlich auch Menschen, die immer noch oder wieder leidenschaftlich gerne telefonieren. Es existieren aber auch gleichzeitig immer mehr Alternativen dazu. Also neben Mails und Kurznachrichten auf allen möglichen Kanälen gibt es jetzt eben auch schon länger Sprachnachrichten oder der Videochat ist gerade sehr populär gewesen. Trotzdem oder gerade deswegen werden sich vielleicht nicht wenige in dieser Situation wiedererkennen. Dieses Gefühl zu haben, nicht zu wissen, ob man da jetzt rangehen soll, muss, also oder vielleicht auch auf gar keinen Fall will. Marlene, warum ist das bei dir eigentlich so? Warum ist Telefonieren schwierig? Wie fühlt sich das falsch an?
Also wenn nur eine Nummer steht oder unbekannt, gehe ich auf gar keinen Fall ran. Ne? Und wenn ein Name da steht, ich meine, dann entscheide ich.
Ja gut, jetzt mal auf unseren Fall. Wir kennen uns jetzt seit 15 Jahren ungefähr. Und dann sage ich möchte mit dir telefonieren, sagst du, ließe sich das irgendwie verhindern. Warum?
Ja, weil das irgendwie, ich finde es irgendwie anstrengend, mich dann da jetzt am Telefon, es geht auch alles per Nachricht. Also ich finde, das kann man da wunderbar klären. Aber keine Sorge, wenn da Utz steht, dann würde ich auch, ich würde rangehen.
Unter Umständen?
Ja.
Okay. Julia, was ist deine persönliche Haltung zu telefonieren, nur mal, um das mal zu verorten?
Also ich kenne das Gefühl, dass Marlene beschreibt, dass ich das auch gerne vermeiden würde, aber merke gleichzeitig gerade so in beruflichen Kontakten, dass es halt einfach sehr viel zeitsparender ist, als zu schreiben. Wo man in beruflichen Kontakten macht, mehr selten zum Glück dieses Sprachnachrichtspiel. Und ich habe aber eher so, dass ich, wenn unbekannt anruft, dass ich dann merke, dass ich so ganz nervös werde, weil ich das so ungewöhnlich finde, von unbekannten Nummern angerufen zu werden. Und eher so ein bisschen Scheu habe vor so langen Telefonaten, wo man sich verabredet, mit der Freundin habe ich so lange nicht gesprochen. Und dann weiß man, das dauert 3 Stunden, da bin ich vorher angestrengt.
Ja. Also da bin ich sofort bei euch beiden, muss ich sofort sagen. Also wenn jetzt jemand sagt, ach, wie geht es denn? Dann werde ich schon wahnsinnig nervös. Und dann ist man quasi aber auch schon in die Falle getappt. Dann gibt es keinen. Beruflich kann man telefonisch einiges ganz gut so wegarbeiten. Das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Gibt es denn andere Anrufe, die sich eigentlich nicht umgehen lassen? Also eigentlich ist es ja schon auch eine brutale Feststellung, wenn man sagt, der private Kontakt ist das, was uns besonders anstrengt.
Ich weiß nicht, wie Marlene das sieht, aber meine Wahrnehmung ist, dass wir einfach sehr, sehr viel kommunizieren und sehr viel Kommunikation zu unserem Alltag gehört. Und jetzt nicht nur die zwischen KundInnen und Marlene oder zwischen Studierenden und mir, sondern auch die zwischen Freundschaften, NachbarInnen und so weiter. Also mal hier schnell eine Nachricht und dann aber auch sofort darauf antworten. Es hat sich schon subjektiv gefühlt zumindest erhöht, das Aufkommen. Und dann kann man ja durchaus feststellen, dass es da Ermüdungserscheinungen gibt und müsste halt vielleicht stärker sortieren, mit wem halte ich das eigentlich aufrecht und mit wem nicht.
Gibt es, Marlene, noch Menschen, mit denen du regelmäßig telefonierst?
Nee, also vielleicht mit meinem Vater. Da steht auch immer unbekannt. Also ich weiß, wenn unbekannt da steht, weiß ich, es ist mein Vater. Hm? Mit dem regelmäßig einmal im Monat, würde ich sagen. Also er ruft dann auch mich an. Und ich finde, es gibt einen Grund, warum man unbedingt telefonieren muss. Und es ist, wenn jemand Geburtstag hat. Also wenn meine gute Freundinnen Geburtstag haben, dann ist es ganz klar, dass ich anrufe, auch dass sie anrufen. Es ist immer ein kurzes Gespräch. Aber es ist ein Gespräch, weil es ist dann doch persönlicher, als wenn ich da einfach nur eine Nachricht schreibe.
Also das Gefühl zu haben, je enger die Freundschaft, desto eher wird aus der Sprachnachricht zum Geburtstag ein Anruf, das würde ich mit dir teilen. Aber ich habe das, ich muss das ehrlich sagen, so manchmal mache ich da auch eine nette Sprachnachricht oder ganz viele Emojis.
Das mache ich auch zusätzlich. Also ich glaube, ich kann meine recht guten Freunde an einer Hand abzählen und die paar kann ich dann auch anrufen. Mhm. Ne? Die anderen normalen Freunde, also so die Bekanntschaften, die kriegen auch eine Nachricht.
Julia, wie klärt man das denn innerhalb von Freundschaften, dass das irgendwie alles nicht in den falschen Hals gekriegt wird? Also manche Leute, die sagen, jetzt zum Beispiel wie Marlene, zum Geburtstag kann man auch mal anrufen und das sehen ja vielleicht andere schon, die so im Posttelefonalter leben, ganz anders.
Also ich glaube, dass es ja oft so ist, dass wir wissen, bestimmte FreundInnen wollen hassen telefonieren, andere hassen Sprachnachrichten. Im Notfall kann man auch mal sagen, du, Sprachnachrichten machen mich wahnsinnig und ich höre die nicht ab. Kannst du dir abschminken, mir eine zu schicken oder auf welchem Medium, in welcher Form auch immer. Aber ich glaube schon, dass es ganz gut ist, wenn man sich darüber informiert, weil es sich ja so stark ausdifferenziert hat. Ich habe das Gefühl, dass ich wahnsinnig viele Menschen beispielsweise kenne, die ungern telefonieren und weiß, wer gerne telefoniert. Hallo Mama, hallo Papa. Und für die würde ich dann eben auch eine Ausnahme machen und für die anderen vielleicht eher nicht.
Ich habe manchmal so ein Gefühl, dass das alles auch damit zu tun hat, dass es für uns auch ein bisschen einfacher ist, einfach diese indirekte Kommunikation auszuüben, also eben nicht direkt miteinander in Echtzeit da am Draht zu hängen. Und das irgendwie habe ich da immer so ein schlechtes Gefühl bei, von wegen die Welt geht den Bach runter, also, dass wir uns da alle irgendwie so ein bisschen voneinander verstecken und auch vielleicht so, ja auch emotionale Momente dadurch umschiffen, weil wir immer von hinten raus irgendwie kontrolliert kommunizieren können. Teilt das hier irgendjemand von euch beiden oder stehe ich damit alleine da?
Ich möchte mal an Jane Austen erinnern und wie sehr deren Romane darauf aufbauen, dass Menschen Brieffreundschaften miteinander pflegen. Also es ist ja, ich glaube, wenn man das zurückführt auf diesen unvermittelten Kontakt, der bei Brieffreundschaften ist, ne, also man kann nicht sofort reagieren und nicht sofort sieht nicht die Reaktion der anderen und das in den Kontext rückt, dann kriegt es nicht mehr diese kulturpessimistische Variation von, es geht alles den Bach runter. Also ich würde erstmal dagegen plädieren und sagen, nee, wir haben noch ausreichend direkten Kontakt. Wenn der jetzt komplett wegfallen würde.
Wenn du das als Expertin sagst, dann beruhigt uns das beide hier im Studio schon mal auf jeden Fall sehr. Aber nur, weil wir das kurz gestriffen haben, auch diese Sprachnachrichten, die ja wirklich jetzt sich immer mehr verbreiten, also zumindest in meiner täglichen Praxis der Kommunikation. Wenn Onkel Gustav mit der 3 Minuten hinflatscht, muss man die eigentlich anhören? Oder also was ist da, wo gibt es da irgendwie so Grenzen dieses Gebrauchs der Sprachnachrichten, die ja eigentlich mal sehr praktisch sind?
Es gibt so erste Forschung, da geht es, glaube ich, nicht so richtig um Sprachnachrichten, aber so exzessive Messenger-Nutzung und wie sehr Leute dann anfangen, so klare Grenzen zu ziehen. Also ich glaube, dass es wie bei vielen Technik-Nutzungsformen so einen Hype gibt und dann gibt es eben auch Gegenbewegungen, wo Leute sehr klar sagen, das ist mir zu viel, ich möchte das prinzipiell nicht oder eben kommunizieren, wenn du mir Sprachnachrichten schickst, dann bedeutet das, dass ich dir nicht sage, ich höre mir die jetzt sofort an oder heute oder morgen oder übermorgen, sondern musst du mir auch die Zeit lassen, die anzuhören.
Okay.
Ich finde Sprachnachrichten ja eher ein bisschen schwierig. Also ich habe eine Freundin, die macht immer lange Sprachnachrichten und es sind wahnsinnig viele Fragen drin. Und ich meine, dann habe ich mir 5 Minuten diese Sprachnachricht angehört und weiß gar nicht mehr die ganzen Fragen.
Ja, da kann ich dir die Taktik meiner Tochter, die ich allerdings auch so ein bisschen schwierig finde, sagen. Sie antwortet dann auf die Fragen und zwar in Echtzeit im Messenger als Text. Und dann fällt mir allerdings auf, ich weiß gar nicht mehr, worauf sie gerade Ja oder Nein sagt. Oder später mache ich das.
Ach so, ohne Kontext.
Ja, das ist natürlich schwierig.
Ja, sie hat ja nicht, das schafft sie ja nicht, die Fragen dann auch noch mal.
Das mache ich schon auch. Also in manchen Messenger geht es, aber es geht auch in manchen geht es eben nicht. Weil wenn ich dann zum Tippen anfange, dann hört auf einmal diese Sprachnachricht aus. Und zwar mittendrin und man kann sie nicht mehr dahin spulen, sondern ich muss sie wieder von vorne anhören.
Julia, es war sehr schön, dass du uns hier in dieser Frage zum Telefonieren unterstützt hast. Ich habe das Gefühl, es gibt keine Formel, die man jetzt zum Schluss festhalten kann, aber man sollte miteinander kommunizieren, wie man das am ehesten löst. Und vielleicht in diesen Zeiten erstmal mit einer Textnachricht anfangen.
Ja, ich glaube auch. Danke, Utz. Danke, Marlene.
Vielen Dank. Damit endet die Antwort hier. Und wenn Sie mal eine Frage haben für diese Rubrik, dann schreiben Sie uns doch einfach die auf und schicken Sie uns zu als Mail +1@deutschlandradio.de. Marlene Harster ist hier, mein +1 heute. Marlene, wir haben es schon besprochen, du arbeitest hier in Berlin als Friseurin. Du arbeitest mit einem Lastenfahrrad. Du bist quasi mit einem mobilen Studio unterwegs, hast alles mit dabei, vom Conditioner bis Ausdünnschere. Und darauf würde ich jetzt aber gerne noch mal ein bisschen genauer eingehen. Du hast ja wirklich diese ganz besondere Situation, dann zu den Leuten nach Hause zu gehen. Das machen jetzt auch nicht so viele Leute, dass sie ständig andere Menschen zu Hause besuchen. Geht da für dich immer so ein ganz besonderer neuer Raum auf? Wenn ich mir jetzt so die Wohnungen von Menschen vorstelle, die riechen unterschiedlich. Mhm. Da gibt es vielleicht auch unterschiedliche Regeln, Möbel, Menschen, die dir da begegnen und so weiter. Wie ist das für dich?
Also ich würde sagen, ich kenne wirklich viele Wohnungen in Berlin. Und je nachdem finde ich meine Wohnung dann immer ganz cool oder auch nicht mehr.
Im Vergleich.
Im Vergleich, ja. Weil man kommt manchmal schon in eine schöne große Wohnung und denkt sich, wow, ziemlich cool. Ja, also, aber es ist immer wieder interessant. Also meistens wird auch als erstes mal der Satz gesagt, so, ah, ich habe gar nicht aufgeräumt oder irgendwas, was natürlich nicht stimmt. Jeder räumt immer ganz kurz davor noch irgendwas auf. Zumindest die meisten. Mhm. Du auch.
Naja.
Ja. Du räumst zumindest schon mal den Staubsauger her.
Das stimmt.
Ja. Ja, nee, es ist total interessant zu sehen, wie Leute so leben.
Ich stelle mir vor, so als allererstes geht es so, Schuhe an oder aus?
Eigentlich lasse ich meine Schuhe tatsächlich immer an, außer es regnet. Dann habe ich immer Wechselschuhe dabei. Und es gibt ein, zwei, da weiß ich, da müssen die Schuhe ausgezogen werden. Und da habe ich dann auch Wechselschuhe mit. Ansonsten lasse ich die an.
Okay, da lässt du nicht mit dir verhandeln.
Also es kommt eigentlich gar nicht zum Gespräch. Also du hast mich jetzt auch noch nie gefragt. Du hast mir noch nie gesagt.
Anfangs hatten wir das schon mal.
Ja, echt?
Dann sind vielleicht
habe ich dann Nein gesagt.
Unsere Sitten verlottert.
Nein, das mache ich nicht.
Und dann kommst du ja da rein, dann kommst du den Menschen nahe, wie eigentlich sonst Freunde und Familie. Und da ist dann, vielleicht riecht es noch nach Mittagessen oder der Beziehungsstreit steht noch in der Luft oder die Kinder rennen rum und die Socken fliegen durch die Gegend. Und also bist du so nah dran. Ist dir das lieber, als wenn du jetzt einfach im Salon arbeiten würdest oder ist dir das manchmal auch zu viel?
Also ich habe ja eigentlich hauptsächlich Stammkunden und Kundinnen und die kenne ich alles so lang, dass mir eigentlich da auch nichts unangenehm ist. Also ich kriege da eigentlich alles mit, wie du schon so schön gesagt hast, ob es der Streit ist oder ob die Kinder neben mir aufs Klo gehen. Oder
der Mirko
sonst
ist jetzt ausgezogen.
Ja, genau.
So, solche Sachen, solche Sätze hörst du.
Ja, genau, sowas höre ich. Und das ist aber auch irgendwie ganz interessant. Also wenn ich jetzt, aber es gibt natürlich auch die Situation, wenn ich einen Neukunden oder eine Neukundin habe, ne, dann bin ich tatsächlich immer erst ein bisschen aufgeregt, weil dann weiß ich noch nicht, was mich erwartet und ich weiß nicht, was sind die Regeln oder wie ist derjenige so drauf, versteht er meinen Witz oder nicht? Das ist immer so ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, in der Regel kenne ich ja eigentlich alle meine Leute und jo.
Und dadurch ist es natürlich auch leichter, irgendeine Form von Gespräch zu führen. Ich glaube, dass im Friseurstuhl sitzen und mit dem Friseur, der Friseurin sprechen, kennen ganz viele. Und das mögen, glaube ich, auch ganz viele Leute, dieses Sprechen. Wie ist das eigentlich von der anderen Seite her? Irgendwie gibt es ja immer diesen Plausch, das Update, den Smalltalk oder vielleicht auch mal was Tieferes. Ist das was, was du an deiner Seite schätzt oder bluten dir nach 8 Stunden Arbeit da die Ohren?
Nee, auch da ist es wieder so, wieder eigentlich, weil ich meine Leute alle kenne, dass es auch interessante Gespräche sind. Es ist nicht so wie in einem Friseurladen, wenn dann einfach ein Fremder reinkommt und dann ist es nämlich dieser ganz klassische Smalltalk. Ne? Mhm. Ich knöpfe eigentlich mit meinen Kunden eigentlich immer schon da an, wo es beim letzten Mal aufgehört hat. Und dann, es interessiert mich auch wirklich und ich habe auch das Gefühl, die interessiert, was ich zu erzählen habe. Also wir sind da einfach halt so zusammengewachsen.
Was hast du das Gefühl, bist du noch für die Menschen, außer irgendwie jemand, der denen die Haare und auch den Make-up-Style und was auch immer irgendwie ein bisschen schöner macht? Hast du das Gefühl, du bist auch in dieser Seelsorgerfunktion, wie man das sich vielleicht so vorstellen könnte, zum Beispiel?
Naja, bestimmt schon ein bisschen. Also ich bin ja jetzt nicht die gute Freundin, ne, der man eigentlich solche Dinge erzählt, weil ich kriege tatsächlich wirklich intime Sachen auch erzählt. Aber das ist vielleicht, glaube ich, auch manchmal genau das Ding, dass man jemanden, in Anführungszeichen Fremden, was Intimes erzählen möchte, aber auch nicht so ganz fremd. Also ich bin so der Halbfremdfreund, Freundin irgendwie.
Und dann bringen die Leute das da bei dir unter, weil sie es gerne einfach loswerden wollen, oder?
Naja, zum einen, weil sie es loswerden wollen oder einfach mal eine andere Sicht hören wollen, wie ich vielleicht deren Dinge so sehe.
Gibt es dafür vielleicht ein Beispiel, also ohne jetzt hier Namen zu nennen, wo jemand sein Herz geöffnet hat an einer Stelle, die er irgendetwas erzählt hat?
Klassisch Beziehungsprobleme, die ich natürlich höre, wo es dann schon auch tiefer geht mit Trennung oder Nichttrennung, oder ich weiß auch von Paaren, wo der eine vielleicht den anderen betrogen hat. Ne, das weiß ich, aber wo da mit mir darüber gesprochen wird, ja.
Also stelle ich mir durchaus als heikel vor, weil das ja auch nicht so selten ist, dass du zum Beispiel auch beide Seiten die Haare schneidest.
Das stimmt, aber ich sage keinen von beiden, was ich vom anderen weiß. Nee, so schlimm ist es natürlich nicht, aber was mir erzählt wird, das bleibt dann schon auch bei mir. Also
das kann ich bestätigen. Ja. Du hast so ein paar Regeln, da lässt du auch nicht mit dir verhandeln, tatsächlich. Wir haben ja auch, also es gibt ja auch durchaus Bekannte von mir, die auch bei dir zum Beispiel irgendwie die Haare geschnitten bekommen, und da enden die Gespräche dann in der jeweiligen Küche, was ich manchmal ein bisschen deprimierend finde. Also du bist sehr viel unterwegs, du arbeitest sehr viel, du bist sehr ausgebucht, aber es gibt auch eine Seite, die ich mit dir unheimlich gerne noch kurz besprechen würde, und zwar ist der Teil, wenn du mal dich entspannst. Hast du für dich in deinem Leben eine Nische gefunden, das auf besondere Art und Weise als Mutter und Partnerin besonders zu tun, und zwar alleine? Du fährst manchmal alleine in den Urlaub. Gibt es da irgendwie eine Vorentwicklung, wie das so zustande kam, dass das jetzt schon, ich glaube, mehrere Jahre am Stück so für dich geschehen darf?
Seit 3 Jahren mache ich das jetzt eigentlich erst. Ja. Das ist eigentlich nur dazu gekommen, weil ich einen sehr guten Freund habe und der gerne reist und der nicht alleine reisen wollte und mich gefragt hat, ob ich mitkommen möchte. Und als er das Schlagwort gesagt hat, so, ey, wir fahren aber 4 Wochen. Also einerseits dachte ich, yeah, das ist ganz schön lang, super. Und andererseits dachte ich so, das ist aber ganz schön lang so für die 2 zu Hause, ohne mich. Aber habe es dann letztendlich einmal das getan und dann Blut geleckt, und jetzt will ich das jedes Jahr wieder machen.
Ja, was sagen denn die 2 zu Hause? Das ist ja für viele auch ein Grund, das eben nicht zu tun, weil die 2 zu Hause nicht einverstanden sind.
Ja, ich sage immer, es ist gut für die Vater-Tochter-Bindung. Nee, also meine Tochter findet es natürlich nicht so gut. Der mache ich dann aber auch immer so einen kleinen Kalender zurecht, wo sie dann Aufkleber reinkleben kann, damit sie sieht, wann ich wieder zurückkomme. Und es gibt immer so, jede Woche gibt es ein Geschenkchen. Naja, und in einer Partnerschaft, ich meine, das ist ja auch eine Form der Liebe, oder? Den anderen seine Freiheiten zu lassen, ihm Dinge zu gönnen. Ich glaube, er will einfach, dass es mir gut geht.
Und er unterstützt es dann auch?
Er könnte natürlich sagen, nein, das darfst du nicht. Aber warum sollte er das sagen? Also ich frage mich, warum man das sagen sollte.
Ich glaube, so richtig Verbote wird es wahrscheinlich in den Partnerschaften nicht geben. Aber es gibt ja so auch andere Methoden, einfach zu signalisieren und auch zu leben, dass man damit nicht so ganz einverstanden ist und nicht so zurechtkommt. Die Vision, ihr fahrt ja oft nach Südostasien, dann ist es schön warm. Die Vision, ich überspitze jetzt mal bewusst, dass die eigene Partnerin im Bikini 3 Wochen oder 4 ohne mich Cocktail trinkt. Die mag auch ja einfach aus partnerschaftlichen Gründen auf verschiedenen Ebenen bedrückend sein.
Ich glaube, da überwiegt einfach nur, dass er möchte, dass es mir gut geht und dass er mir das gönnt. Also weil er weiß auch, dass ich also in meinem Leben echt wenig gereist bin, weil ich immer viel gearbeitet habe oder wenig Geld hatte. Meistens die Kombination aus beiden tatsächlich. Mhm. Und erst jetzt die Gelegenheit dazu habe oder hatte. Und deswegen möchte er mir damit nicht im Weg stehen, denke ich.
Ich finde das ganz toll.
Ja, also und für mich war das ja jetzt auch nicht einfach, 4 Wochen wegzufahren. Ne? Ist ja nicht so, dass ich das nur...
Ja, denk mal an deine Kunden.
Ja, klar. Da gab es schon einige Tränchen natürlich. Nee, aber auch von meiner Seite war es einfach nicht einfach, weil ich musste ja auch meine Tochter hier 4 Wochen in Anführungszeichen alleine lassen. Mhm. Aber es ging tatsächlich dann leichter, als ich gedacht hatte. Also die einzige Sorge, die ich tatsächlich hatte bei meinem ersten Urlaub alleine, ist die Brotbox. dass mein Freund die Brotbox machen muss für die Schule. Und ich mir dachte, oh mein Gott, da sind jetzt jeden Tag Chips drin und okay, vielleicht auch mal eine Gurke. Aber so dieses 4 Wochen kriegt dieses Kind jetzt echt andere Nahrung in der Mittagspause in der Schule. Aber beim zweiten Urlaub habe ich das abgelegt und mir war es scheißegal. Hauptsache, ich bin weg. Mir total egal, ob die 4 Wochen lang Chips isst. Egal.
Dann hast du nicht mal zwischendurch beim Telefonieren mit der Kleinen auch mal nach der Brotbox gefragt?
Ja, beim ersten Mal schon tatsächlich, aber dann nicht mehr.
Gab es wieder Snickers?
Genau.
Und gibt es ein Vorher-Nachher bei dir? Also diese 4 Wochen, die stelle ich mir ganz toll vor, aber ich weiß nicht, erholst du dich dabei großartig oder kommst du dann zurück und denkst dir, gerade war ich noch frei, jetzt bin ich schon wieder in diesem Familienmoment?
Ja, ich vergesse tatsächlich nachher Wimperntusche aufzutragen. Das vergesse ich nach meinem Urlaub immer, das mache ich nicht im Urlaub nicht. Es gibt natürlich den Aha-Effekt und zwar, dass ich eigentlich allen meinen Freundinnen sage, sie sollen das einfach einmal im Jahr machen und zwar 4 Wochen alleine wegzufahren, weil es wirklich gut tut. Also man ist mal wieder nur für sich da, ich fühle mich wie 20, rausche mit meinem Moped durch den Dschungel. Das ist total super. Ich mache einfach nur das, was ich will. Ich esse, wann ich will. Ich gehe im Pool, wann ich will. Ich mache im Pool, was ich will. Man fühlt sich halt einfach kurz mal natürlich wieder frei. Ja.
Und wie ist aber die Reintegration in den normalen Ablauf des Alltags, der ja auch mit einigen eben nicht so vielen, was ich will's, besetzt ist?
Das stimmt. Aber wenn man sich mal 4 Wochen im Jahr gönnt, dann ist man danach auch echt wieder gut, hat man gut seine Batterien wieder aufgeladen und kriegt es wieder hin.
Und darf dann dein Freund oder deine Tochter, dürfen die dann wegdüsen? Freund oder Mann?
Nee, Freund. Nee, also mein Freund fährt auch regelmäßig alleine weg, aber dann nicht so lange am Stück, sondern der macht eher so Kurztrips, findet er irgendwie besser. Meine Tochter fährt nicht allein in Urlaub, es liegt aber daran, dass sie erst 10 ist, aber das wird auch kommen.
Und dann gönnst du es ihr.
Und dann gönne ich es ihr.
Wenn du dann von diesen Reisen wiederkommst, gibt es so einen Moment, wo du merkst, ja, jetzt fühle ich sie wieder, sie sind wieder da? Gibt es so einen typischen Moment, wo du mit deiner Familie dich da verbunden fühlst vielleicht auch?
Naja, klar, wenn man kommt zurück, ne, das Herz klopft total, man ist dann wieder neu aufgeregt, die in Anführungszeichen alten Menschen wieder zu sehen. Ich meine, das ist schon ein schöner Moment, also weil auch wenn ich sie währenddessen tatsächlich gar nicht so sehr vermisse, es tut mir wirklich leid, aber wenn ich dann ankomme, dann merke ich schon, dass das Vermissen doch auch ganz schön groß war.
Mhm. Und was machst du dann? Gibt es irgendwas, was du dann gerne mit denen unternimmst?
Essen ist eigentlich immer gut. Also wir essen dann immer.
Sehr schön. Marlene Haster hier zu Gast bei Plus1. In unserer Serie Der Familienmoment, da geht es um Momente, Augenblicke, in denen man vielleicht stärker als sonst das Gefühl hat, Teil einer Familie zu sein.
Der Familienmoment.
Moin, ich heiße Wiebke Kohlmorgen und ich bin groß geworden auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein. Und bei uns wurde zu Hause Plaudeutsch geschnackt. Und insbesondere, wenn ich heute noch wieder bei uns aufs Land komme und da ist ein Kaffeeklatsch, dann wart zum Beispiel darüber snackt, was für ein Kauken ist denn auf dem Tisch und woher hast du den denn so schön hinkriegen? Und darüber wird dann irgendwie die ganze Zeit geredet. Aber das ist schon eher sehr wertschätzend und sehr also beachtlich. Und beim nächsten Kaffeeklatsch macht dann Tante Irma den Kuchen, backt sie den meine Mutter dann vorher gebacken hat. Aber das Schlimmste wäre ja, wenn der Kuchen nicht schmeckt oder auch nicht ausreicht. Also das wäre, also das ginge gar nicht. Und dann kommt einer rein und sagt irgendwas und sagt, Mann in der Tünne, gestern hat aber auch nicht regnet oder so. Mann in der Tünne ist ein plattdeutscher Ausruf, Mann in der Tonne. Und das hat so eine Geschichte. Man weiß nicht genau, woher es kommt, aber man vermutet, es kommt von dem Pastor, der von einer tonnenähnlichen Kanzel gepredigt hat. Und die Leute waren sehr erstaunt davon, was der so erzählt hat vom lieben Gott und haben dann gesagt, Mann in die Türen. Und das ist ein Ausdruck des Erstaunens. Und wenn es dann ordentlich geregnet hat, dann kann man sowas sagen wie, Mann in die Türen, das hat aber ordentlich Regen gesehen. Also hat gestern ordentlich geregnet. Also diese Schönheit der Sprache, diese Bildhaftigkeit. Wenn ich Plattdeutsch höre, fühle ich mich einfach sofort zu Hause.
Marlene, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wie war das eigentlich nach dieser langen Corona-Pause mit den Haarschnitten? Bist du dann irgendwie auf die Frisuren des Grauens getroffen danach? Oder was ist, wie sahen deine Kunden danach aus?
Gerade alle, die halt kurze Haare hatten, waren schon ganz schön zugewachsen. Ja, also es hat keiner selber Hand angelegt und hat sich selber die Haare geschnitten.
Dabei hast du, das habe ich mal in einem Forum gesehen, wo man dich auch online sozusagen treffen kann, tatsächlich eine Anleitung zum Selberschneiden rausgegeben aus Mitleid oder aus Angst, dass das jetzt alles verzottelt und verkommt.
Nee, eigentlich nur aus Mitleid und aus Witz. Also ich meine, natürlich kann man sich nicht selber die Haare richtig schneiden. Man kann so ein bisschen, ne, sich den Pony zurechtstutzen so.
Und du bist einigermaßen gut durch diese Zeit gekommen, des Nichtschneidens, aber du fluchst ganz schön, weil du diese Regeln, die du sozusagen einhalten musst, einfach weil du, ich das Gefühl habe, ich sehr ungerne dann so autoritär auftrittst oder wie kann man das am ehesten erzählen?
Natürlich, es ist halt erstmal eine Umstellung, ne? Dass man nach Sachen fragen muss, die man halt vorher nicht gefragt hat.
Und dann zücke ich halt eben entweder mein Testergebnis, wie das früher war, oder mittlerweile ja meinen Impfausweis, und dann schreibst du es mal irgendwie in die Buchhaltung und sagst dabei, ich hasse es.
Nee, ich bin schon ganz streng, aber es fühlt sich jetzt nicht unbedingt gut an, so ein bisschen die Polizei zu spielen. Ne?
Und kannst du trotz dieser Auflagen quasi eigentlich wieder bei deinem Vor-Corona-Arbeitsvolumen ansetzen oder kostet das alles auch wahnsinnig viel Zeit?
Naja, es wird ja jetzt wieder einfacher. Also jetzt muss ich nicht mehr so viel Papierkram machen, das war dazwischen ein bisschen mehr. Es kostet jetzt nicht mehr so viel Zeit. Es kostet halt ein bisschen mehr Geld, klar. Ne? Masken, Desinfektionsmittel, da habe ich mich eigentlich schon dran gewöhnt. Mhm.
Und wann steht deine nächste Reise an?
Na, die ist ja dieses Jahr natürlich ausgefallen. Letztes Jahr hatte ich noch Glück. Da war ich noch, bevor das Ganze losging mit der Pandemie, noch unterwegs, Thailand. Ah. Genau, und ist es schon geplant, dass es nächstes Jahr eigentlich wieder weitergeht? Ich hoffe es sehr.
Und wann wird es den Salon Schema Lehn geben?
Wenn ich an die Zukunft denken würde, dann müsste ich jetzt schon auch mal bald auch einen Laden eröffnen.
Ist das so die Perspektive, die man als Friseurin oder als Friseur, wenn man einigermaßen erfolgreich ist, immer hat, dass man sagt, irgendwann muss ich mit dem eigenen Salon landen?
Wenn du dann auch irgendwie im Alter einigermaßen leben möchtest, dann ja.
Okay, tatsächlich, ja, weil sonst rechnet sich das auf die Dauer nicht oder man nee. Raucht sich dabei auf oder wie ist das?
Naja, es bleibt halt am Schluss einfach nichts übrig. Ja, anders ist tatsächlich nicht zu sagen.
Okay, also bin ich sehr gespannt, wann bei dir der Salon öffnet und in welchem Bezirk der dann auch sein wird.
Nicht im Prenzlauer Berg, ja, tut mir leid.
Wir werden es noch sehen, Marlene. Marlene Haas, da war das hier bei Plus 1. Schön, dass du da warst.
Danke.
Wir sehen uns spätestens zum nächsten Schnitt. In unserem zweiten Plus 1 Podcast, unserem Geschichte der Woche Podcast, da steht bei einem unserer Gäste auf einmal ein ehemaliger Weltstar vor der Tür, Helmut Berger. Es ist allerdings nicht so, dass er von alleine kam. Er wurde geholt.
Wir holen ihn da raus. Wir holen ihn hier nach Nordsee.
Wie?
Bei uns kennt ihn noch keiner. Da geht er vor die Tür, da geht er hinten ins Feld. Wir müssen den ein bisschen fitter kriegen. Wie willst du denn?
Ja, aber Mama, ich meine, wenn du einen Film über jemanden machst, dann gehst du dahin, wo die Person ist. Und du holst nicht dir den Protagonisten nach Hause und pflegst den dann.
Wer sagt also, das? Wer sagt denn das, dass das so sein muss?
Tja, wer sagt denn das? Unsere Geschichte der Woche in Podcast Nummer 2 ist eine Wiederholung, aber sollten Sie die Geschichte um Helmut Berger und die Mutter der Filmemacherin Valeska Peters noch nicht gehört haben, dann raten wir Ihnen sehr, das nachzuholen. Das ist so tief wie schräg, lustig, aber auch tragisch. Wir hören uns mit der Geschichte gerne dort. Mein Name ist Utz Dreger. Bis dahin, machen Sie es gut.